Bevor wir gleich starten, darf ich euch noch unsere neue Hörerin des Monats, die Katharina, vorstellen. Sie ist ursprünglich aus Kärnten, wohnt jetzt in Wien und hört Erklär mir die Welt am liebsten beim Laufen im Prater. Und zwar hat sie für die Vorbereitung auf ihren ersten Marathon immer unseren Podcast gehört. Die Katharina ist jetzt in diesem Monat immer am Ende jeder Folge zu hören und da wird sie dann ein bisschen was über sich erzählen und euch ein paar Folgentipps geben. Wenn ihr euch jetzt denkt, hey, ich würde das eigentlich auch gern mal machen, dann meldet euch unter erklärmir.at/monat. Als Dankeschön für eure Arbeit gibt's ab sofort für alle HörerInnen des Monats ein personalisiertes Ledernotizbuch von unserem Partner Paper Republic. Und dann noch ein großes Danke an Laurence, dass du Erklär mir die Welt neu unterstützt. Und danke an alle anderen, die schon länger dabei sind. Ihr zeigt uns damit, dass euch wichtig ist, was wir hier jede Woche machen. Und wer ein Teil davon sein mag, findet alle Infos auf erklärmir.at/support.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die Astronomie und was wir nicht über die Welt wissen würden, wenn es die nicht gäbe. Und das erklärt uns Eva Freistetter. Hallo.
Hallo.
Hallo liebe Eva, schön, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn kurz vorstellen, bitte?
Ja, also es freut mich auch, dass ich heute hier sein kann. Wie gesagt, mein Name ist Eva eben und ich beschäftige mich eben sehr lange schon mit der Astronomie auch, habe aber an und für sich einen anderen Background und der mich dann in die Wissenschaftskommunikation getrieben hat, weil die Astronomie so faszinierend ist und ich eben wirklich gerne diese Faszination weitergeben möchte, weil mein Ziel wäre so ein bisschen, dass jeder irgendwie weiß, wie viele coole Sachen es gibt in der Astronomie und vor allem auch diese Geschichten dahinter, wie man auch dieses Wissen entdeckt hat. Also es ist zwar, du sagst so, erklär mir die Welt und ich finde es immer sehr spannend, wie dieses Wissen auch überhaupt in die Welt gekommen ist. Mhm. Und das finde ich immer sehr, sehr spannend und da ist mein Ansatz, dass ganz viele Menschen davon erfahren.
Und liebe Eva, du hast auch selber einen Podcast. Magst du kurz Schleichwerbung machen?
Gerne sogar. Brauchst du mich nicht zweimal bitten, natürlich. Ja. Eben genau, also ein Weg, eben meine Faszination zu teilen oder weiterzugeben, ist eben auch in meinem Podcast Cosmic Latte. Da geht es um Kaffeehausgespräche über Astronomie. Eben mit dem Ziel, dass wir uns quasi, wenn wir über die Astronomie sprechen, also ich habe das mit zwei Kolleginnen noch und noch einen Kollegen, der ab und zu auch dabei ist, da rede ich dann über die Science- und Science-Fiction-Filmen und das soll eben auch ein sehr niederschwelliges Angebot sein, sich mit Astronomie zu beschäftigen in dem Podcast im Cosmic Latte. Und dann bin ich ja auch noch im Podcast vom Florian Freistetter und der Ruth Grützbach, da habe ich auch eine Rubrik, Science Frames, da geht es dann wirklich noch einmal konkret um die Science- und Science-Fiction-Filmen, also man merkt so ein bisschen auch so meine Affinität zu Filmen und zur Populärkultur.
Liebe Eva, wir sitzen ja jetzt live im Planetarium in Wien unter toller Kulisse und vielleicht ein Fakt, den man nicht unbedingt wissen möchte, ich war jetzt eine Minute vor Beginn noch am Klo, die Nervosität drückt auf die Blase und am Pissoir stand so ein Spruch. Und zwar, wenn es nur einen Ort auf der Welt gäbe, wo man die Sterne sehen könnte, dann würden alle Menschen dorthin pilgern. Und ich fand das einen ganz schönen Spruch und würde mit dir zu Beginn gerne drüber reden. Die Faszination der Sterne. Heute haben wir ganz komplizierte Physik und modernste Teleskope. Vor vielen, vielen tausend Jahren gab es das alles nicht. Führ uns mal ein bisschen ein, wann haben Menschen begonnen, in den Himmel zu schauen und was hatten die da für Theorien und Ansichten, was da eigentlich vor sich geht?
Ja, also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das jetzt so ausführen möchte, aber ich möchte vielleicht so beginnen, dass eben eigentlich auch mit der Eingangsfrage, die du ja gestellt hast, auch als du gefragt hast, ob ich mit dir den Podcast machen möchte, nämlich dieses, was wäre, wenn es die Astronomie nicht gäbe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als du mir von deiner Idee berichtet hast, war ich zuerst fast ein bisschen irritiert, weil es für mich irgendwie so, wie kann es das geben? Irgendwie so, also in dem Sinne irritiert, weil das für mich so unmöglich ist, von dem, dass es so sein könnte, weil ich habe mir dann auch kurz überlegt, okay, wie müsste etwas ausschauen, eine Zivilisation ohne Astronomie? Also das müsste eines sein, die dann vielleicht wirklich die ganze Zeit in einer Wolkendecke gehüllt ist, dass sie sich nie die Fragen irgendwie stellt oder nie raufblickt. Und ich glaube, selbst dann würde sich die Zivilisation, also sich irgendwann entwickelt und Raumfahrt oder Fliegen, dann über die Wolkendecke hindurch und wird dann auch entdecken, dass es mehr gibt als die Erde, auf der sie vielleicht nur leben. Und deswegen glaube ich, dass es wirklich in dem Moment, du hast es ja auch gerade gesagt, die Menschen zum Himmel blicken. Und ich glaube, in dem Moment hat es auch begonnen, dass sich halt die Menschen darüber vielleicht Gedanken gemacht haben. Und man weiß das ja auch, ja, dass gerade in früheren Zeiten, früheren Kulturen die Astronomie oder ja, der Blick in den Himmel ja sehr wichtig war, eigentlich auch sogar überlebensnotwendig für viele Kulturen. Und das geht wirklich schon sehr weit zurück. Also ich sage jetzt mal ganz kurz, wenn wir an die Himmelsscheibe von Nebra denken, die hat man in Deutschland gefunden, die ist ja 4000 Jahre alt und da finden sich schon astronomische Abbildungen. Da sind übrigens auch die Plejaden drauf, also das ist eben so eine Bronzeplatte mit so Gold-Emblemen drauf. Ich glaube, man kennt sie eh, also es ist der Mond, dann so eine Mondsichel und die Sonne als Barke abgebildet und eben auch die Plejaden. Und das ist eben auch eine Darstellung und auch gerade die Plejaden sind, also wir haben sie eh auch vorhin bei der Einführung gesehen, ein wirklich sehr bedeutendes eigentlich auch, ja, also ein Sternbild sind eben auch die sieben Gestirne, die sieben Schwestern. Und da ist das Interessante, dass sich die wirklich zum Beispiel in vielen alten Kulturen wiederfinden. Ja. Und da gibt es eben, also egal, wo man da hingeht auch, ja, also bei uns ist es eben dieses sieben Gestirn, diese sieben Schwestern, sie haben auch die Namen von ihnen und die wurden verfolgt zum Beispiel, also in der griechischen Mythologie vom Orion. Und den hat dann der Zeus bezwungen, indem er in einen Stern verwandelt hat und hat sie da quasi gerettet, mehr oder weniger. Und diese Geschichte mit diesen sieben Schwestern, die verfolgt werden, findet sich zum Beispiel auch in Australien bei den Aborigines, die nur mündliche Überlieferungen haben und die kennen auch diese Geschichte, ja, mit sieben Frauen, die verfolgt werden. Es gibt dann, glaube ich, es sind in Nordamerika, auch bei Stämmen gibt es auch die Geschichte, dass das halt immer diese sieben Frauen sind, wenn sie von einem Bär oder von einem Monster verfolgt. Und alles betrifft aber die Plejaden. Und es ist total spannend, dass du Kulturen hast, die total weit voneinander entfernt sind, die nie etwas miteinander zu tun hatten und die auf diesen sieben Sterne, also eigentlich sind ja mehr, dass man das, also ein Sternhaufen ist es ja, und da aber die gleiche Geschichte, den gleichen Mythos dazu erzählen. Und da ist halt die Frage, hat das einen gemeinsamen Ursprung zum Beispiel? Wie kommen die alle auf diese Geschichte? Ja? Also das ist nur ein so ein Beispiel, was ich recht spannend finde bei den Plejaden, gerade dass da so Parallelen sind. Und ja, und ansonsten natürlich kennen wir das alle, dass ja von der Orientierung her für die Seefahrt oder es hat auch die Zeiten natürlich auch angegeben. Also es war, wenn man da denkt an die im Ägypten, im alten Ägypten, da war halt auch der heraklische Aufgang vom Sirius, hat diese Nilüberschwemmung, diese Nilflut angedeutet. Und da wusste man dann eben auch schon, okay, das geht jetzt wieder los. Ja. Und eben auch bei den Plejaden war es auch so, dass es dann auch oft so, okay, beginnt man mit der Ernte. Aussah, das ist das Erntejahr vorbei, wenn bestimmte Sachen am Himmel kommen, weil man eben erkannt hat, dass das auch regelmäßig ist, dass das halt eben ein Zyklus ist, das war also dieses Fixe auch und da hat man sich an dem orientiert. Ja.
Genau, du hast gesagt, so man hat gewisse Regelmäßigkeiten erkannt. Wann spricht man denn von Astronomie oder ist Astronomie schon der Blick in die Sterne? Bin ich schon Astronom, wenn ich raufschaue und mal mich frage, was ist das eigentlich? Oder wann beginnt die Astronomie?
Naja, es gibt dann natürlich so diese klassische Astronomie und die moderne Astronomie, wo es halt dann, wo man da einfach zurückgeht, also hauptsächlich im alten Griechenland natürlich, wo da halt so wirklich diese ersten, ja, kann man sagen, dass das so ein bisschen der Beginn ist, wobei es halt dann natürlich auch schon im alten China hat es auch so Sternkarten begonnen, also hat es auch schon welche gegeben und da gibt es eigentlich sehr viele ältere Kulturen auch, die wirklich auch schon Sternkarten angelegt haben, ja. Also es gab dann auch im Islam zum Beispiel, ja, da ist das auch sehr früh angefangen, ich glaube, das war im 15. Jahrhundert auch, dass man wirklich, also da hat es, ich vergesse den Namen immer, muss ich jetzt kurz nachschauen, wie der geheißen hat, pardon. Aber das ist sehr, sehr beeindruckend, also wirklich große Observatorien gebaut und da eben auch dann Sternkarten, also angelegt alles. Und es fängt halt eben alles so an, also ja, das hat sich halt immer so entwickelt, ja, immer so Parallelen. Aber es ist schon wirklich sehr alt. Also im Prinzip kann man halt sagen, du hast die Hochkulturen gehabt im alten Ägypten, ja, und dann eben, ja, es war dann auch so diese Überlegung mit diesem geozentrischen Weltbild, das ptolemäische Weltbild. Und das hat sich ja 1400 Jahre lang gehalten. Ja. Also das sind ja auch oft Zeitspannen, was ja für uns heute in dieser schnelllebigen Welt ja fast unvorstellbar ist. Ja.
Was ist das geozentrische Weltbild?
Das ist das, wo die Erde im Mittelpunkt ist.
Mhm.
Und das sind dann halt auch oft so Sachen, wo es natürlich dann auch, wo dann die Religion mitspielt, was für ein Weltbild du gehabt hast, ja, oder verbreiten durftest, sagen wir es mal so.
Mhm. Warum? Was war die Rolle der Religion?
Eine ganz große Religion. So, ich wollte nur kurz noch nachschauen, weil ich finde den jetzt nicht. Das wollte ich noch ganz kurz erwähnen. Und zwar war das, Ulugh Beg war das natürlich im 15. Jahrhundert. Und der hat da auch wirklich also dieses große Observatorium gebaut. Das ist wirklich sehr... Also das sieht man eben auch, dass eben je nachdem, wer da auch eben hinter der Macht vielleicht gestanden hat, ja, was der für Interessen gehabt hat, ist dann eben auch dann die Wissenschaft der Astronomie vorangetrieben worden oder eben auch nicht. Ja. Und das war ja auch damals sehr lange natürlich also Priestern vorenthalten, die halt dieses Wissen auch hatten, ja, also gerade über diese wiederkehrenden Planeten, Kometen und das alles, ja, Sonnenfinsternisse, das hat einem ja auch Macht gegeben eigentlich, ja, und deswegen, es war auch vielleicht ein Wissen, was dann vielleicht auch gefährlich werden konnte, ja, und weil du gesagt hast, wegen der Religion, ja, also das ist ja gerade so, dass ja der Mensch im Zentrum war und die Erde natürlich auch. Es war dann, der Himmel ist natürlich immer das Göttliche gewesen, also daher ja auch diese ganzen Göttermythen. Also das war ja immer da oben. Deswegen, es war ja auch alles fix eigentlich und statisch, ja, und das ist so, das verändert sich nicht, ja. Und das heißt, da waren halt die Götter und das. Und es hat auch alles eigentlich diese göttliche Harmonie vielleicht, den göttlichen Plan. Und das war natürlich dann auch die Erde im Mittelpunkt eigentlich. Und die Erde da rauszunehmen und zu sagen, dass das nicht so ist, das hat dich dann vielleicht auch schon ein ziemliches Bedrängnis bringen können.
Mhm. Ja, du hast jetzt davon gesprochen, es hat einen praktischen Nutzen, so in die Sterne zu schauen, neben eigentlich der Faszination einfach, dass das auch schön ist. Praktischer Nutzen, man konnte feststellen, okay, jetzt sollte man ernten. Man konnte sich orientieren in der Seefahrt, aber wir haben vorhin das Licht abgedreht, haben nach oben geschaut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vermutlich wie mir, aber ich kriege dann oft Gänsehaut und beginne mich mit existenziellen Fragen zu beschäftigen, wenn ich dann nach oben schaue. Also, dass das nicht nur etwas war, wo die Menschen sehr früh begonnen haben, das irgendwie praktisch zu nutzen, sondern dass das auch dazu geführt hat, so zu philosophisch, spirituell oder religiösen Fragen, ist sehr nachvollziehbar, oder?
Ja, ich glaube, das wird jeder so nachvollziehen können, der in einer Sommernacht mal in der Wiese gelegen ist und in den Himmel geblickt hat. Und deswegen glaube ich auch, dass uns die Astronomie auf eine gewisse Art und Weise halt schon immer begleitet hat. Wie gesagt, es waren die Fragen vielleicht andere. Ja? Also es war die Menschen, die vielleicht vor 3000 Jahren in dieser lauen Sommernacht in den Himmel geblickt haben, haben vielleicht andere Beweggründe auch gehabt, ja? Haben dann noch andere Geschichten erzählt. Wobei, wir erzählen heute auch noch viele Geschichten, die über die Sterne sind, und wir haben vielleicht andere Fragestellungen auch, und ich glaube aber schon, dass bei uns ein bisschen natürlich auch, weil es ist jetzt bei uns nicht ganz so, wir haben auch jetzt so den Kalender und so, wir müssen jetzt nicht mehr so ganz so schauen, dass wir so ein bisschen das aber auch verloren haben, glaube ich, also weil bei uns eben, wir haben auch dieses Thema Lichtverschmutzung gehabt, ja, und ich glaube, dass wir da schon ein bisschen eine Verbindung vielleicht verloren haben, ja.
Mhm. Erzähl uns mal über deine eigene Faszination für die Sterne. Wie hat das denn bei dir begonnen?
Bei mir war es eigentlich irgendwie immer schon da oder sehr, sehr früh. Also ich habe vor allem so diese Objekte wie schwarze Löcher und alles, was so in Richtung Wurmlöcher, das ist, weil ich halt, ja, Science Fiction, dem sehr nahe bin. Und da haben mich, glaube ich, auch sehr viele Filme geprägt. Und da war dann natürlich irgendwann die Frage auch immer, ich möchte mehr wissen und habe dann auch, also ich habe, ich glaube, ich war 16 oder sowas, da habe ich halt das von Stephen Hawking, das Buch auch gelesen, das Universum in der Nussschale. Und das war dann halt schon noch immer so ein bisschen dieser Wissensdrang. Also ich wollte immer mehr wissen. Und ich habe eingangs ja auch schon erwähnt, dass ich öfters hier schon bei so Abendveranstaltungen war zu eben diversen astronomischen Themen. Und das war dann bei mir dann oft so, dass das oft wird dann auch abgebrochen und gesagt so, ja, das wird dann aber da jetzt zu kompliziert, da kommt dann die Mathematik, die Physik ins Spiel. Und ich habe dann irgendwann den Punkt aber auch erreicht, gesagt, ja, ich will mehr wissen, ich will wissen, was noch dahinter steht, ich will wissen, wie man es mathematisch formuliert. Also für mich war das ein bisschen ein Schlüsselerlebnis auch, dass die Entropie, die ja so ein bisschen ein Maß für die Unordnung ist, die ja immer zunimmt, und als ich da erfahren habe, dass man das mathematisch beschreiben kann, habe ich mir gedacht, wow, wie cool, ja, ich kann eine Unordnung mathematisch beschreiben, also in eine Form von Ordnung wieder bringen. Und das fand ich halt immer schon faszinierend, ja, dass man ja bestimmte Vorgänge auch, die eigentlich so weit weg von uns passieren, weil gerade sowas wie schwarze Löcher sind zum Glück weit weg, das wäre sonst ungesund für uns. Und dass man sowas aber dann eben mit den gewissen Fragen und auch mit den Hilfsmitteln, die wir haben, also das ist eben die Physik und die Mathematik, erforschen können und Antworten finden können. Und das finde ich extrem spannend.
Ja. Du sagst, schwarze Löcher sind zum Glück weit weg, weil die würden uns
schlucken. Ja. Bei einer gewissen Nähe wärst du nicht mehr so gesund, ja.
Fein, dann fühlen wir uns wohl da jetzt in sicherer Distanz zu schwarzen Löchern und bleiben noch ein bisschen bei der Geschichte. Du hast schon erzählt, so dieses geozentrische Weltbild, dieser Glaube, die Ansicht, dass wir das Zentrum sind. Das hat sich ja so dann im Laufe der Zeit, hat das zu wackeln begonnen. Und wenn wir heute über die moderne Astronomie sprechen und auch über moderne Wissenschaften und aufgeklärte Gesellschaften, dann müssen wir auch über diesen Umbruch sprechen von damals. Kannst du mal uns eine kleine Einführung geben, wie das vonstatten gegangen ist und was da ein paar wichtige Player waren zu der Zeit?
Ja, also wie gesagt, man hat sich ja schon recht früh auch schon Gedanken darüber gemacht, ja, so wie ist das alles vielleicht aufgebaut. Es war ja auch gar nicht so selbstverständlich, so wie weit ist die Sonne entfernt, ist die Sonne weiter weg als der Mond. Was bedeutet das dann auch von der Größe her, wenn die Sonne weiter weg ist, aber trotzdem so groß am Himmel ist und der Mond so viel näher? Also das sind halt auch alles so Fragen so über diese Entfernung im Universum oder im Sonnensystem eigentlich, dann eben auch die Planetenbewegungen, ja, wie passiert das alles? Man ist ja da auch eben, weil das ja alles auch göttlich ist, von Kreisbahnen sehr lange ausgegangen, ja, dass das alles eben bei der Kreis als perfekt gilt. Und dann hat man das alles natürlich auch beobachtet und wollte das alles auch in ein System reinbringen und ist dann aber drauf gekommen, dass manche Sachen nicht wirklich gut zusammenpassen, ja, wenn ich die Erde ins Zentrum stelle und dann aber meine Beobachtungen habe. Und man hat dann halt angefangen, also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Theorien, die es da gegeben hat. Also man hat dann angefangen, das mit so Epizykeltheorien, das heißt, dann sind da so ganz viele Schleifenbewegungen. Es gab Theorien mit, dass das alles Schalen sind, die sich aufbauen. Und das ist alles immer sehr, sehr schnell, sehr kompliziert geworden. Und immer wenn alles irgendwie so kompliziert ist, dann hatscht es meistens irgendwie. Das heißt, das stimmt dann vielleicht irgendwas nicht. Und das heißt, aber es ist dann natürlich eben, natürlich auch von der Kirche und von der Religion her, hat das aber so gepasst. Ja? Also da war das für die war das halt richtig. Und aber man hat eben schon gemerkt, also aufgrund dieser wirklich komplizierten Modelle, die es da gegeben hat, dass das halt nicht ganz passen kann. Und da, wie gesagt, das war ja schon recht alt. Also Aristoteles hat ja noch dieses geozentrische Weltbild ja auch vertreten. Und dann kam aber dann eben ja Kopernikus. Da sind wir aber schon bitte so 1473. Ja, also wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, das hat sich ja sehr lange gehalten, dieses die Erde ist im Mittelpunkt, dieses geozentrische. Und da hat es dann eben langsam diese Reformen auch gegeben, ja, dass das halt eben ganz nicht ganz so passen kann. Und wir haben ja dann auch Galileo Galilei, der da ja auch maßgeblich in Probleme gekommen ist, dass er ja das behauptet hat. Also das hat ja gleich die Inquisition auf den Plan gerufen. Und also der hat ja da kein leichtes Leben gehabt. Und der hat eben auch, also der hat ja dann auch eben das ein Teleskop ja schon verwendet. Ja, und eben da waren dann auch so diese Entwicklungen, dass du dann halt Beobachtungen machen konntest. Also der hat ja dann auch die Mondkrater sehr, sehr gut beobachtet. Er hat ja die Galileischen Monde, Jupitermonde, hat er ja dann die vier entdeckt. Und das sind halt dann alles so Beobachtungen, wo du dann eben sagst, eben, also er hat das ja dann auch erkannt, das passt alles nicht, ja, das muss irgendwie anders sein.
Die Jupitermonde haben sich um den Jupiter gedreht.
Das ist natürlich auch etwas, ja, also das, du musst dir halt auch vorstellen, das sind alles Sachen, die ein Weltbild zum Wackeln bringen, ja, wenn da plötzlich ein Planet ist, der auch Monde hat, ja, wie kann denn das sein eigentlich, ja. Und das war dann auch, ich glaube, das war Tycho Brahe, der irgendwie schon gesagt hat, die anderen Planeten kreisen um die Sonne, aber die Erde ist immer noch im Mittelpunkt. Ja. Also das sind halt alles dieses so Erklärungsversuche, und die aber halt nicht funktioniert haben. Ja. Und ja, und dann langsam ist natürlich mit den Erkenntnissen ist dann halt auch, ist es dann auch passiert, dass man sagen muss, okay, man hat dann eben auch so diese Venusphasen zum Beispiel, ja, die lassen sich halt anders gar nicht erklären, ja, dass du halt auch siehst, dass es da Phasen gibt. Ja. Und das eben manche Sachen konntest du dann nur so erklären, und es man hat es dann, es ist ja dann noch plötzlich leichter gegangen. Also es kam ja dann noch Kepler auf den Plan, Johannes Kepler, der war ja ganz wichtig, der ja dann die Bewegung der Planeten ja dann auch wirklich berechnet hat, der hat noch gesagt, okay, das sind Ellipsen, auf denen sie sich bewegen, das ist alles jetzt gar nicht so, ja. Die Sonne ist eben im Brennpunkt. Und bei Kepler aber zum Beispiel war es auch noch so, dass er bei seinen Forschungen oder seinen Untersuchungen, also der hat die ganzen Daten von Tycho Brahe bekommen, Tycho Brahe war einer, der noch ohne Teleskop beobachtet hat und aber sehr viele Daten geliefert hat. Also der hat wirklich gute Aufzeichnungen gemacht, die hat dann Johannes Kepler bekommen, der hat dann Jahre über die gebrütet, bis er dann seine Veröffentlichungen gemacht hat. Und dadurch konnten dann aber wirklich dann diese Sachen, und dann hat das aber auch gepasst. Also dann hat gesagt, okay, gut, wenn wir da jetzt eben aufhören, dass das ein Kreis ist, sondern dass Ellipsen sind, dann passen die Sachen zusammen. Und seine Motivation war aber schon auch, und das ist halt schon noch, da sieht man auch immer, sind trotzdem ja alles Kinder ihrer Zeit. Und er wollte ja auch zeigen, wie harmonisch das alles ist, dass das alles Gesetzen folgt. Und das ist ja auch, wenn es ja Gesetzen folgt, hat es ja eine Harmonie in sich. Und das wollte er eigentlich auch zeigen. Also so ein bisschen schon auch dieses, vielleicht dieses Göttliche, dass das alles einem schönen Plan auch folgt. Und das ist dann eigentlich ja das, was ein bisschen dieser Determinismus, der dann auch entstanden ist, dass das ja alles so festen Bahnen ist, ja, was er dann später wieder alles auch ein bisschen über den Haufen geworfen wurde, aber da kommen wir später noch dazu, glaube ich.
Also da gab es Galilei, der mit seinem Leben bezahlt hat. Du hast die Inquisition angesprochen, damals die katholische Kirche hat einfach Andersgläubige oder Menschen, die ihnen halt nicht gepasst haben, umgebracht oder verbrannt. Also
Giordano Bruno hat ja auch sein Schicksal gehabt, der ja auch für seine wissenschaftlichen Thesen da ja auch im Gefängnis war und auch ein schlimmes Ende hatte. Ja. Also das war durchaus gefährlich, da auch ein anderes Wissen zu verbreiten. Ja.
Hast Kopernikus angesprochen und dann Kepler, der dem Ganzen noch so ein bisschen eine göttliche Bedeutung geben wollte. Aber irgendwann war dann doch so ein Durchbruch, waren ja auch andere gesellschaftliche Entwicklungen zu der Zeit, und irgendwann dann, glaube ich, auch die Kirche einsehen müssen, scheiße. Die haben doch recht.
Ja, natürlich. Also es war dann halt einfach auch nicht mehr aufzuhalten. Also es war dann eben Kepler mit seinen Gesetzen, es war dann Newton kam natürlich dann auch, ja, mit den Gravitationsgesetzen. Es war dann, glaube ich, unaufhaltsam auf einen gewissen Punkt. Ja.
Erzähl uns kurz ein paar Sätze über Newton.
Ja, ich glaube, das ist einer der, also gerade in der Mathematik natürlich, der, ja, ich glaube, wirklich sehr, sehr wichtig, also hat auch die Infinitesimalrechnung ja erfunden, ganz wichtig, eben das Gravitationsgesetz, angeblich ja, dass ihm da der Apfel auf den Kopf gefallen ist, und soll privat und menschlich jetzt nicht ganz so leicht Ja.
Okay, und
also, naja, er galt als, also ich glaube, er hat auch gewusst, dass er viel weiß, ja, und hat das, und dementsprechend war er dann auch vielleicht arrogant in seinem Auftreten, er hat sich gerne auch mit anderen angelegt und dürfte klein, ich glaube, er war jetzt nicht ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Und ja, und da hat aber wirklich also sehr viel, also gerade in der Mathematik natürlich und in der Physik, also gerade diese Newtonschen, auch die Bewegungen und das alles, das ist heute noch gültig, ja. Und das ist es ja auch, dass in diesem, wo wir uns bewegen, in dem Bereich, ja, diese klassische Mechanik und das alles ja nach wie vor gültig ist, ja, auch wenn es halt schon so alt ist, ja. Und ja, und Albert Einstein ist ja dann mit der Relativitätstheorie gekommen, wo er dann ja alles umgeschmissen hat, ja. Und das gilt dann aber eben wieder für andere. Also es ist dann so die Welt im Kleinen und im Großen und das sind dann oft unterschiedliche Sachen, die man betrachten kann.
Was hat Einstein umgeschmissen?
Naja, es war ja so ein bisschen, das war ja auch mit Newton eigentlich, ja, dass ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also es ist ja bei Einstein ist es vor allem dieses, dass er hat diese Raumzeit, ja, dass das ja auch, und das ist das Grund, dass ja alles relativ ist, dass du hast Zeit zum Beispiel, ja, also gibt es diese Zeitdilatation, dass das alles eben sich ändern kann eigentlich, ja, währenddessen halt bei Newton doch alles noch eben im klassischen Bereich ist. Das heißt, da hast du das jetzt nicht, es kommt darauf an, in welchem Bezugssystem ich bin und von wo aus ich was betrachte, das gilt da halt noch nicht, ja. Und das ist halt der große Unterschied, dass da halt diese Sachen sind und vor allem halt dann auch mit der Gravitation, das halt auch zeigen konnte, dass halt wirklich diese, ja, durch diese Gravitationskrümmungen, ja, dass sich da halt wirklich der Raum krümmt. Also das ist immer noch etwas, was sich heute eigentlich noch sehr schwer vorstellbar ist, ja.
Mhm. Ja, da komme ich immer an die Grenzen meiner Vorstellungskraft.
Genau, das ist ja das, was ich meine, dass es immer noch einfach Sachen gibt, die für uns, ja, weil sie halt jetzt so in unserem, das ist gerade in der Quantenphysik zum Beispiel, ja, in unserer Welt, wie wir sie erleben, ja, und auch die Zeiten, Geschwindigkeiten, in die wir denken und leben, ja, ja, im Prinzip jetzt so keine Rolle spielen, ja, und genau so ist es halt dann eben auch mit diesen relativistischen Effekten, die ja eben bei Sachen sind, die nahe an der Lichtgeschwindigkeit sind, so schnell sind wir aber nie, ja, deswegen erleben wir das jetzt so nicht. Und in der Quantenphysik ist es halt auch ähnlich. Ja. Also der Tunneleffekt ist jetzt für uns, hat das jetzt so nicht. Wir werden jetzt nicht zum Tunneln anfangen, aber in der Quantenwelt hat das sehr große Auswirkungen. Ja.
Was ich erst diese Woche in einem Buch gelernt habe, ist, dass Einstein zu Beginn noch davon ausging, oder dass das der Stand des Wissens war, dass das Universum immer schon da war und dass sich das auch nicht ausdehnt.
Genau, das ist ja auch das, was ich eben auch gemeint habe mit diesem Determinismus, ja, dass eben Sachen, ja, waren schon immer da, hat es immer gegeben, auch dieses, wie groß etwas ist, ja, und das hat dann eben alles auch ein bisschen zu wanken begonnen. Und also es gab gerade auch bei Einstein, der hat ja da auch dann mit dieser kosmologischen Konstante herumgetan und hat dann gesagt, nein, da gibt es wieder raus, weil das nicht passt. Und dann ist er darauf gekommen, nein, das passt eigentlich schon, irgendwas muss da schon rein. Also es sind dann immer wieder so Sachen, ja, wo man dann, also eben meistens merkt man es, dass dann man auf Sachen stößt, wo dann irgendetwas nicht ganz stimmt, wo halt vielleicht eben die Theorie, dass die Theorie mit den Beobachtungen nicht ganz übereinstimmt, ja, und das sind aber dann genau das die spannenden Sachen, ja, wo man dann eben so ein bisschen stolpert und man sich denkt, okay, dann müssen wir dann einmal nachschauen, was da ist. Also ein Beispiel wäre zum Beispiel, also wäre etwa, also man hat ja Neptun ja aufgrund von mathematischen Vorhersagen, aufgrund von Bahnstörungen entdeckt, also dass man gesagt, okay, da muss noch einer sein. Und das hat man ja bei der Merkurbahn dann auch gesehen. Ja. Also da passt auch irgendwas nicht ganz eben mit unseren, wir haben ja jetzt diese tollen Berechnungen, die wir machen können, unsere Formeln, die wir da haben, wir wissen ja, wie sich die Planeten bewegen. Und dann gab es bei Merkur aber noch immer irgendwie so, das stimmt nicht ganz mit dem, was wir berechnet haben. Und eben mit Newton zum Beispiel, ja. Und da hat man dann auch gesagt, das muss ein unentdeckter Planet sein. Und dann, also man hat den dann Vulkan genannt und dann hat sich dann wieder auf die Suche begeben, okay, da muss ein Planet sein, hat aber nichts gefunden. Und man konnte damals, als man das auch gesucht hat, nicht finden, weil man wusste noch nicht, ja, was es sein konnte. Und es konnte erst bestätigt werden, als dann Albert Einstein mit der Relativitätstheorie gekommen ist. Und das hat dann, also Eddington dann nachbewiesen aufgrund einer Sonnenfinsternis, dass das halt dann wirklich aufgrund von der Gravitation Störungen sind und man konnte das dann eben diese Abweichung erst erklären mit der Relativitätstheorie. Also oft braucht es auch erst ein bestimmtes Wissen, dass man andere Sachen dann auch erklären kann. Ja.
Was ich bei dir spannend finde oder generell in der modernen Wissenschaft, so der Gedanke, da passt was nicht, super interessant, da können wir was lernen oder können wir wissenschaftlichen Fortschritt machen. Und da sprichst du ja auch schon eine wichtige Veränderung an, bei mir auch drüber geredet, als Galileo meinte, okay, da passt was nicht, wurde halt umgebracht. Und da hat sich auch was groß verändert, auch mit Hilfe der Astronomie und vieler Erkenntnisse und schlauer Köpfe, weg von, hey, da passt was nicht, ich bin lieber leise oder wenn ich was sage, dann werde ich, dann verschwinde ich plötzlich, hin zu, da passt was nicht, wow, cool, wir können was dazulernen. Kannst du ein bisschen was erzählen, wie wichtig war die Astronomie, wenn es so die Frage ist, was wäre heute, wenn es die nie gegeben hätte, generell für wissenschaftlichen Fortschritt und dann für so gesellschaftliche Veränderungen, die damit auch einhergegangen sind, nämlich also ganz früh so die Renaissance und dann hin zur Aufklärung und auch Wissenschaft als Basis teilweise für industrielle Revolution und Co. und eigentlich die Welt, wie wir sie heute kennen, schaut komplett anders aus wie vor 200, 300 Jahren.
Ja, gut, ich meine, da waren jetzt sehr, sehr viele Erfindungen natürlich auch. Also ich glaube, es waren vor allem Erfindungen natürlich, Entdeckungen auch, ja, dass wir bestimmte Sachen auch herausgefunden haben. Und vielleicht auch einfach Produktionsschritte. Also ich glaube einfach, das, ja, industrielle Revolution war halt einfach natürlich ein Quantensprung für uns Menschen. Aber um deine Frage, was war jetzt deine Frage noch einmal? Entschuldige.
Genau, also dieser Wandel von, also wenn man draufkommt, etwas, das man, wo wir bisher davon ausgegangen sind, dass das so ist, das wird nicht mehr, das ist nichts mehr was Schlimmes, sondern das ist eigentlich was Tolles, weil wir können was lernen, Fortschritt, bis, so Astronomie und die Bedeutung für die Entwicklung vieler verschiedener Wissenschaften und der Fortschritte und das Fundament, das das dann gelegt hat für die Entwicklung.
Ja, ich glaube, es ist immer so, also viele sehen es wahrscheinlich nicht so, ja, dass dann, also gerade, glaube ich, wenn so wirklich so Weltbilder ins Wanken geraten, was ja durchaus auch durch die Astronomie verursacht wurde, wenn da halt plötzlich Sachen nicht mehr so sind, wie man dachte, dass es ist, ja. Und da hat eben also allein dieses heliozentrische Weltbild, dass man wirklich die Sonne ins Zentrum gesetzt hat, das hat schon vieles bewirkt. Dann war, und es ist einfach so, es rückt uns einfach in eine andere Position. Also wir waren eben früher wirklich, also jetzt sage ich mal, als Gottesschöpfung im Zentrum, ja, die Erde im Zentrum, also das war, unsere Welt war das ganze Universum, wenn man das so nimmt. Und je mehr wir eigentlich herausgefunden haben, desto kleiner sind wir geworden, weil zuerst, okay, jetzt ist die Erde, dreht sich um die Sonne und dann irgendwann kommen wir drauf, wow, okay, die Sonne ist da in der Milchstraße und eigentlich sind wir da auch nur ein Vorort und sind da irgendwo so ein Seitenarm. Also das entrückt uns ja komplett, ja, also wir wären komplett unbedeutend. Und wenn man dann auch noch herausfindet, wie groß das alles ist, wenn man noch unbedeutender. Und das gibt einem vielleicht ein bisschen Demut im besten Fall. Andere hat es wahrscheinlich auch erzürnt, vielleicht anmaßend, ja, dass man das macht, dass man das so umstößt, ja, auch dieses Weltbild. Und ich glaube, dass das dadurch aber vielleicht dann auch eben sich dann einfach Sachen auch immer weiterentwickelt haben. Also das sind jetzt halt so eher diese Weltbilder. Aber es gab dann eben natürlich auch technische Entwicklungen. Also es waren jetzt im Teleskop, habe ich ja angesprochen. Dann kam sehr langsam dann die Spektroskopie. Also es kam dann der Fraunhofer ja auch. Das heißt, man hat dann die Spektren untersucht, das Licht untersucht, ja, das man von der Sonne, von den Sternen bekommen hat. Man ist dann eben auch in der Chemie, überall hat man halt Fortschritte auch gemacht. Und das hat sich, glaube ich, auch vieles also gegenseitig auch beeinflusst und befruchtet, wenn man das so will, ja, dass man da sagt, ja, man hat da jetzt vielleicht technisch etwas entwickelt, das kann man dann da verwenden, man hat in der Chemie Erkenntnisse erzielt, das können wir dann auch hier anwenden, weil doch dann alles oft zusammenhält. Das sind auch zum Beispiel, ja, Entdeckung auch dieser der Kernspaltung zum Beispiel in der Kernphysik, ja, und dadurch, dass wir aber auch dann die Kernphysik oder die Atome verstehen, ja, verstehen wir die Prozesse in den Sternen auch, ja, weil da halt dann die Kernfusion stattfindet. Aber das sind dann oft wirklich so Sachen, wo die Erkenntnisse dann natürlich zu immer weiteren Erkenntnissen eigentlich dann natürlich führen. Und dann natürlich auch die technischen Entwicklungen, ja, also auch in der Astronomie ist es jetzt schon lange ja nicht mehr, dass wir nur im optischen Bereich beobachten, ja, also auch gerade die Radioastronomie, eben die Beobachtungen in anderen Wellenlängen vom elektromagnetischen Spektrum hat uns da ja wirklich, also das war eigentlich revolutionär wie die Erfindung des normalen optischen Teleskops, ja, und dann bis hin jetzt zu den ganzen Weltraumsonden, Satelliten, die wir haben. Das heißt, hier auch wieder die technische Entwicklung, ja, dass wir überhaupt in der Lage sind, Satelliten ins Weltall zu schießen, ja. Und das war auch so, dass wir noch gar nicht lange her, ja, dass wir uns Gedanken darüber machen mussten, ja, kann man das überhaupt, ja, können wir überhaupt Raketen so weit schießen, dass sie bis ins Weltall kommen? Also da waren auch da so vor ja, ein bisschen mehr als 100 Jahren, waren das wahrscheinlich Utopen, ja, wenn man gesagt hat, ja, wir haben da Satelliten im All. Ja.
Mhm. Und auch eine für mich sehr überraschende Erkenntnis aus der Recherche für dieses Gespräch ist, wie jung eigentlich die Theorie vom Urknall ist und dass sich das durchgesetzt hat, dass die meisten schlauen Köpfe davon ausgehen, dass das tatsächlich quasi die beste Theorie ist, die das erklärt.
Ja, eben, ja, dass das Universum eben nicht statisch ist. Ja. Also das war ja Edwin Hubble, der ja da Beobachtungen gemacht hat und der hat ja eben bemerkt, dass es eine Rotverschiebung gibt bei Galaxien und dass die umso stärker sie weiter weg sie sind. Das heißt, sie entfernen sich von uns. Also das ist eben, also Rotverschiebung ist ein Doppler-Effekt. Das heißt, wenn es sich etwas von mir entfernt, dann wird das rot verschoben, das Licht. Und er hat da eben entdeckt, okay, er hat das, es entfernen sich und je weiter die weg sind, so entfernen sich sogar schneller. Was heißt das eigentlich? Ja? Und das, glaube ich, war halt auch schon einmal ein ziemlicher Knaller. Ja? Also okay, das heißt, das Universum dehnt sich aus. Und da dann natürlich dann auch, also Lemaitre, ein belgischer Astronom und Priester, der hat das auch beobachtet. Und dann hat man sich mal, okay, gut, das heißt, wenn es sich ausdehnt, kann es dann sein, dass sich das dann, dass die Ursache dafür ist, dass es mal eben einen Punkt gegeben hat, ja. Und so ist dann die Urknalltheorie entstanden. Und also das war, glaube ich, auch ein ziemlicher Knall. Ja. Also deswegen ja auch Big Bang ist, obwohl es nicht laut war. aber das ist auch etwas. Und das ist auch etwas, was glaube ich, auch heute noch, ja, auch sehr abstrakt vom Verständnis her ist. Weil in dem Moment, wo ja der Urknall passiert ist, ja, da in dem Moment ist Raum und auch Zeit entstanden. Ja. Das heißt, oft auch diese Frage, was war vor dem Urknall, hat halt in dem Sinne halt keinen Sinn fast, weil es das alles vorher noch nicht gegeben hat und das ist halt alles schon sehr mind-blowing. Ja.
Ich bin auf ein tolles Zitat gestoßen, das ich da kurz vorlesen möchte, würde mich interessieren, was du davon hältst. Es gibt ja diesen Ausspruch von den Römern, was haben die Römer je für uns getan und dann zählt man ganz viele Dinge auf. Und das hat jemand auch für die Astronomie gemacht, nämlich Michael Chang, ein Astronom, und er hat geschrieben, abgesehen davon, dass sie, also die Astronomie, die Menschheit in die Zivilisation geführt hat, indem sie Landwirtschaft und Navigation möglich machte, die wissenschaftliche Revolution angestoßen hat, die moderne Welt hervorbrachte und zur Entdeckung der Quantenmechanik führte, ohne die moderne Elektronik unmöglich wäre, hat uns die Astronomie nichts gegeben.
Genau.
Deckt sich gut mit dem, was du gesagt hast.
Ja, eben, ja.
Und Eva, du hast zu mir gesagt, wie wir im Vorfeld telefoniert haben, reden wir bitte nicht nur darüber, was früher war, sondern es gibt heute auch ganz viele tolle, interessante Dinge, die sich tun und die Astronomie tut und viele schlaue Astronominnen und Astronomen. Erzähl uns mal, was tut sich denn Interessantes?
Doch, da gibt es ganz, ganz viele Sachen. ich wollte vielleicht noch ganz kurz zum Urknall noch sagen, dass das ja eigentlich ziemlich gut bestätigt ist, weil man ja die Hintergrundstrahlung ja hat und da mit den 3 Kelvin, also das ist wirklich aus der Zeit vom Urknall, das ist wie so ein Foto eigentlich aus der Geburtsstunde. Und es ist halt so wirklich eine gleichmäßige Strahlung, die halt am ganzen Himmel ist. Und das hat man.
Wenn ich nicht, ob ich der Einzige bin, ich kann da gerade nicht folgen. Also es gibt ein Foto.
Also nein, also das, es gibt eine Strahlung am Himmel, mhm. ja, die hat halt 3 Kelvin, die, und die ist sehr gleichmäßig, ja, die ist überall, ja, das ist eine Mikrowellenstrahlung, die überall ist, ja, also die ist jetzt, und die ist ziemlich gleichmäßig, ja. Und das ist eben ein Überbleibsel, wirklich aus dieser Frühzeit des Universums und ist quasi wie ein Babyfoto, das habe ich gemeint, des Universums, ja, also so war das gemeint. Und da ist man zufällig drauf gekommen, ja. Und zwar hat man da eine Hornantenne getestet, ja, das war Penzias und Wilson. Und die wollten da eigentlich ganz normal so schauen und die haben die ganze Zeit so ein komisches Rauschen gehabt, ja. Und die haben dann gedacht, okay, was ist da los mit dieser Antenne? Wieso spinnt die da, ja? Und haben da gereinigt, die haben dann sich überlegt, ja, wenn da was so Tauben wandern, ob das der Taubenkot ist und so, ja, was ist da los? Haben die Tauben vertrieben und haben das sauber gemacht und das war die ganze Zeit dieses Rauschen, das sie sich nicht erklären konnten. Und die war aber neu, also da haben sie nicht gewusst, was das ist und sind dann draufgekommen, dass das dieses Hintergrundrauschen ist, ja, eben weil das auch gleichmäßig ist. Das ist keine Quelle, es ist jetzt nicht von einem anderen System, von einem Stern oder sowas. Und hat dann so dann eigentlich den Urknall, die Theorie ja, so gut wie bestätigt. Ja. Und ich finde die Geschichte so nett, weil das etwas ist, die haben das zufällig entdeckt, was ganz was anderes gemacht und sowas Elementares wie den Urknall oder die Theorie damit dann eigentlich ja, erhärtet. Ja. Und das finde ich ganz nett, solche Sachen. Ja. Und ja, zu deiner Frage jetzt, was da so die neuesten Forschungen sind, ja, also da gibt es halt ganz, ganz viele Sachen, weil es so viele Bereiche auch gibt, ja, also es ist jetzt, sei es jetzt die Asteroiden oder, also das wäre halt ein Beispiel, da ist jetzt auch ganz viel natürlich auch in der, was planetare Verteidigung betrifft, ja, nach wie vor ein Thema, so da hat erst 2022 war das, hat es ein DART gegeben, das war der Double Asteroid Redirect Test. Und zwar hat man da gezielt eine Raumsonde auf Didymov gestoßen. Also das ist so ein Asteroidensystem, ein Doppel. Also das ist ein Asteroid, der von einem kleinen Asteroidenmond quasi umkreist wird. Und man hat auf den Mond hat man eine Raumsonde gezielt abgestürzt, ja, und hat beobachtet, wie sich das verhält. Und man hat dadurch wirklich die Bahn verändern können. Und das war wirklich das erste Mal, dass die Menschen es geschafft haben, ein kosmisches Objekt, ja, ein Himmelsobjekt von seiner Bahn abzulenken. Ja. Und jetzt haben wir eine ESA-Mission Hera, die unterwegs ist, die sich das jetzt genauer anschaut, weil man auch draufgekommen ist durch diesen Impact, ja, dass der Aufbau ein anderer ist. Also es war viel lockerer, es war der Impact viel stärker als vorher berechnet. Ja. Und das ist natürlich auch ein ganz großes Gebiet, ja, diese planetare Verteidigung, was jetzt eben wirklich ist. Sollte ein Asteroid der Erde zu nahe kommen, was für Möglichkeiten gibt es hier? Gibt es auch tatsächlich als Job, also ich finde, das ist ein total cooler Jobtitel, oder? Also so Planetary Defender. Ich kann mir das total gut vorstellen. Also das ist jetzt nur ein Aspekt. Ja. Dann natürlich nach wie vor die Suche nach lebensfreundlichen Bedingungen, vielleicht auf anderen Planeten, Monden. Exoplaneten sind auch ein Thema. Was
sind Exoplaneten?
Das sind Planeten, die nicht unsere Sonne umkreisen. Also das sind Planeten um andere Sterne. Also die Sonne ist ja auch ein Stern und andere Sterne haben auch andere Planeten und das sind dann halt eben Exoplaneten, also Exo von außen. Ja. Und da schaut man natürlich auch immer, also da hat man ja ganz viele entdeckt. Das ist ja auch etwas, das hat man erst vor, ich glaube Mitte der 90er begonnen, also den ersten wirklich entdeckt und mittlerweile haben wir über 7000 Exoplaneten entdeckt. Also das ist auch etwas und da schaut man eben auch, da werden auch die Beobachtungen immer genauer. Das heißt, man kann jetzt eben auch schon kleinere finden, welche die schauen, ob die vielleicht in der habitablen Zone sind, also in einer lebensfreundlichen Zone. Und also das wäre halt eben etwas, was weiter weg ist. Wir haben eben, was außerirdisches Leben oder lebensfreundliche Bedingungen betrifft, zum Beispiel jetzt auch eine ganz spannende Mission zum Jupiter, zu den Monden. Da ist die ESA jetzt dabei mit JUICE. Die wollen sich hier zum Beispiel eben anschauen, die Jupitermonde, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und da ist halt Europa zum Beispiel ganz spannend. Also da gibt es wirklich unterirdische Seen. Also es ist ja auf der Oberfläche ist ja alles quasi gefroren. Und es gibt aber so einen Kyrovulkanismus und man überlegt es oder man möchte eben untersuchen, ob es halt bei diesen unterirdischen Ozeane, die das sind, ob da lebensfreundliche Bedingungen herrschen könnten. Und das wäre halt auch sehr spannend, das eben zu erfahren, weil gerade so Stichwort diese extremophilen Lebewesen, Bakterien, Mikroorganismen, die wir hier auf der Erde haben. Und dann könnte man es vielleicht schauen, okay, vielleicht ist es dann wirklich auf einem von diesen Monden möglich, dass, ja, dass vielleicht eine Art von Leben dort existiert. Das sind ganz spannende Sachen und ja, große Fragen gibt es natürlich dann auch. Also das ist jetzt mal so bei uns im Sonnensystem. Es gibt ja auch viele Sachen bei der Sonne noch, die man erforschen kann. Da gibt es auch Mechanismen, die noch nicht ganz verstanden sind, ja, warum sich die Corona so extrem heiß aufheizt. Und also das wären so die Fragen, die hier sind. Und dann große Fragen gibt es natürlich auch so, wie endet das Universum? Was ist dunkle Materie, dunkle Energie? Das sind wahrscheinlich die Fragen, die die meisten kennen. Und ja.
Was ist dunkle Materie, dunkle Energie?
Ja, das wissen wir eben nicht genau. Das ist die große Frage. Ja, also man hat das eben auch, das ist das, was ich ja also am Anfang ja auch schon erwähnt habe, dass man macht Beobachtungen und dann merkt, dass bestimmte Sachen nicht ganz mit dem übereinstimmen, wie wir uns das erwartet haben. Und so hat es sich zum Beispiel, verhält es sich dann, wenn wir Galaxien beobachten, ja, dass wir dann eben haben, also wir wissen ja, dass sich wie auch die Geschwindigkeiten sind, dass also Planeten, die jetzt, also Merkur zum Beispiel, ist umrundet die Sonne schneller als Jupiter. Also je weiter weg die sind, desto langsamer sind die. Und das ist halt so ein ganz, ja, das ist ganz normal, dass das eben nach außen wird, das langsamer. Und man hat dann aber eben Beobachtungen gemacht und gesehen, bei so Galaxien, dass das eben nicht ist, ja, dass dieser Geschwindigkeitsabfall, dass das nicht passt, ja, dass da offensichtlich etwas ist, was das vorantreibt und was das aber auch zusammen, das ist halt die dunkle Materie, dass man da denkt, okay, da muss irgendwas sein, aber man hat es nicht beobachtet. Man weiß es halt nicht, was das ist, aber man weiß, dass die Daten nicht ganz stimmen mit den Modellen, die wir halt jetzt haben, ja. Und dürfte aber ein ziemlich großer Anteil sein. Und die dunkle Energie ist auch etwas. Wir haben ja schon gesagt, dass ja eben das Universum ja expandiert, also immer schneller wird. Und also, dass es ja so ist. Und genau, und es ist ja nicht so, dass es eben sich ausdehnt. Das sollte ja dann irgendwann einmal langsamer werden, sollte man meinen. Sondern man hat eben auch herausgefunden, dass das sogar schneller, also dass das beschleunigt abläuft und dass diese Beschleunigung aber auch noch nicht so lange ist. Also es hat eben erst, astronomisch ist das halt immer so, vor ein paar Millionen, Milliarden Jahren, und dass es halt beschleunigt ist. Ja. Und da weiß man jetzt eben auch nicht, was diese Beschleunigung verursacht, warum das halt schneller ist. Und da ist es eben auch so, dass da laufend Forschung passiert, die da jetzt eben, ist jetzt ganz vor kurzem rausgekommen, dass das doch nicht beschleunigt, dass es dann, ja, also das ist dann oft so, wo man halt nicht genau weiß, was da dahinter steckt, wenn man es halt nicht genau beschreiben kann. Also gerade bei der dunklen Materie ist es halt etwas, ja, was man nicht gesehen hatte.
Eine Frage ist ja, ist das der einzige Planet, wo es Leben gibt? Eine andere Frage ist das das einzige Universum, das es gibt?
So große Fragen. Naja, die Erde ist der Planet, von dem wir wissen, das Leben ist, also das Leben hier herrscht. Frage ist, wie lange noch? Ja? Und da wissen wir das halt. Ja. Es ist halt oft so eine Frage natürlich von der statistischen Wahrscheinlichkeit. Wenn wir uns halt überlegen, wie groß das Universum ist, das wir beobachten können, ja, von dem, das wir wissen. Ja, ich habe ja schon erzählt, dass man ja eben schon über 7000 Exoplaneten entdeckt hat. Das sind alles Planeten, die halt auch ihren Stern umkreisen. Ja, also da gibt es halt immer wieder so Überschlags eigentlich von der Statistik her, müsste es Leben woanders auch noch geben, ja. Vielleicht sind wir doch nur ein Zufall, man weiß es nicht, ja.
Oder Gott.
Weiß ich nicht, glaube ich nicht.
Sprengt den Rahmen des heutigen Abends. Genau. Aber diese Frage ist schon auch faszinierend, was jetzt per se Universen betrifft, ob es da noch andere gibt. Wie wird da drüber nachgedacht?
Ja, sicher gibt es eine Theorie mit den Multiversen. Ich glaube, das ist halt etwas, das werden wir nie herausfinden, ob es das wirklich gibt oder nicht gibt. Also deswegen ist es halt ein bisschen schwierig. Ja. Also es gibt ja auch die Theorie, dass ja, also wenn man ja hat das Ende des Universums, wie das dann sein wird, ob das dann alles zerreißt, ob es wieder den Big Bounce gibt, dass es zurückgeht dann wieder, dass ein neues Universum, ein neuer Urknall entsteht, dass es quasi auch so ein Zyklus ist. Das wissen wir halt alles nicht. Ja.
Mhm. Du hast, wie du über Leben auf der Erde gesprochen hast, gesagt, noch müssen wir uns Sorgen machen. Weißt du etwas, was wir nicht wissen?
Darüber darf ich ja nicht sprechen. Nein, wie gesagt, also es ist halt die, es ist auch immer die Frage, was stellen wir uns vor unter außerirdisches Leben. Ja? Es ist, ich habe von der JUICE-Mission berichtet, die sich ja eben die Jupitermonde ansehen möchte. Das heißt, da oder generell die Monde sind sehr interessant, ja, dass man da, aber da sprechen wir halt von maximal Mikroorganismen, ja. Und halte ich noch das am wahrscheinlichsten, dass wir halt sowas finden. Dann gibt es natürlich die Frage nach den außerirdischen Zivilisationen, also jetzt wirklich IT oder sagen wir jetzt mal so in dem Sinne auch technische entwickelte Zivilisationen, so wie wir vielleicht auch. Das ist ja etwas, womit sich SETI beschäftigt und die ja da eben dann diese ja, Sendungen, also die ja das All auch belauschen, ob wir da was empfangen. Wir haben ja auch die Golden Record ja auch ins All geschickt, aus dem Grund, falls das ja jemand finden sollte. Da bin ich ein bisschen skeptischer, was das betrifft, weil die Entfernungen einfach zu groß sind.
Mhm. Du hast gemeint, wir sollten auch über Wasser reden und was wir da eigentlich trinken, wenn wir ein Glas Wasser so reden. Ja. Was meintest du damit?
Ja, ich meine damit, dass uns die Astronomie eigentlich immer und überall umgibt. Und es ist eben gerade, also das Wasser zum Beispiel ist halt auch so etwas, man weiß, dass das Wasser, das heute auf der Erde ist, dass das nicht aus der Zeit stammen kann, wo die Erde entstanden ist. Und das heißt, es muss irgendwann danach gekommen sein. Und das ja, geht man davon aus, dass das Asteroiden waren, die das Wasser auf die Erde gebracht haben. Und das ist jetzt nur ein Glas Wasser, wo wir halt auch schon mal über Asteroiden sprechen können. Und das heißt, da ist eigentlich auch schon Astronomie drinnen. Und ja, es fängt im Prinzip bei uns Menschen an. Ja, weil alles, auch die ganzen Elemente und so, das ist alles in den Supernovas, in Sternen entstanden. Und das heißt, es wird uns alle nicht geben. Also das mit dem Sternenstaub, das stimmt so. So kitschig es auch klingt, es stimmt sehr, dass wir alle im Prinzip Sternenstaub sind. Und es ist ja auch so, wenn man darüber nachdenkt, also Aluminium finde ich ja so faszinierend, ja, man denkt, wie wir damit umgehen, ja, und das ist halt auch in Sternen entstanden und so. Und das, wir sind ja auch ein Teil davon. Ja. Also das ist ja nicht so, dass ja wir hier sind und da draußen ist das Universum, ist das Weltall, sondern wir sind ja ein Teil davon. Mhm. Und ich finde es dann auch immer wieder spannend, wenn man dran denkt, so ja, die Sonne ist auch irgendwann einmal entstanden, ja, und irgendwann wird sie auch wieder vergehen, ja.
Hoffentlich haben wir noch ein bisschen.
Ja, ich habe noch ganz viel Zeit, da wird es uns schon lange, den Menschen schon lange nicht mehr geben. Das ist ja auch etwas, also diese kosmischen Maßstäbe, ja, die sind halt auch etwas, was wir uns überhaupt, also das ist ja wirklich über unsere Vorstellungskraft, ja. Das gibt uns halt auch etwas extrem Unbedeutendes, ja, und deswegen glaube ich aber auch, dass das eben ein, ja, wenn man da so drüber nachdenkt über das Universum, wenn wir in die Sterne blicken, ja, das relativiert dann alles wieder. Und ich finde es dann vielleicht auch schön, wenn man einen stressigen Tag gehabt hat und man ist dann total so in seinem eigenen Ding irgendwie und alles ist vielleicht so schlimm und so stressig und dann schaut man kurz rauf und dann relativiert das alles ein bisschen wieder. Mhm. Und das finde ich jetzt eigentlich ganz schön.
Also kann man sich die Yogastunde sparen und einfach mal in den Himmel schauen?
Ja, oder kann Yoga machen.
Und beides, doppelt wirksam.
Unter dem Sternenhimmel.
Liebe Eva, wir machen eine kleine Pause. Ich werde jetzt ein paar Zettel auflegen oder viele Zettel und Stifte. Und ihr könnt gerne nach vorne kommen in der Pause, eure Fragen aufstellen. Wer möchte, gerne auch den Namen dazu schreiben, dann wird es im Podcast mit dem Namen zitiert und dann machen wir in 10 Minuten weiter. Und ich bitte inzwischen mal um einen großen Applaus und danke an Eva Freistetter.
Danke dir auch.
Also ich habe jetzt ganz willkürlich ein paar Fragen ausgewählt. Also sorry an alle, die jetzt nicht drankommen, es wären viel zu viele. Danke für das fleißige Aufschreiben. Also eine Frage von Theresa. Wenn sich das Universum immer weiter ausbreitet, was ist dann dahinter? Also wo breitet sich das hin aus und wie schnell? Und was war an dem Ort davor, wo es sich hin ausgebreitet hat?
Ja, liebe Therese, das sind genau die großen Fragen. Also wenn ich das jetzt beantworten könnte, dann würde ich, glaube ich, einen Nobelpreis bekommen. Also das wäre, ja, also das sind genau die Sachen, die wir halt so nicht beantworten können und vor allem auch nicht in dem Ausmaße. Ja. Also es gibt halt eben Theorien oder Vorstellungen, Modelle, was es ist. Aber es ist eben diese Frage, wohin breitet sich auch dieses, wo ist der Rand des Universums? Das gibt's halt alles nicht. Das ist eben das, was ich auch gemeint habe mit während dem Urknall. Also beim Urknall ist erst Raum und Zeit überhaupt entstanden. Davor gab es diesen Begriff der Zeit nicht einmal. Ja. Und eben deswegen ist das eben auch so dieses, es dehnt sich ja der Raum aus. Also es ist ja wirklich, also es ist eben dieser gesamte Raum, der sich selber ausdehnt. Deswegen ist es für uns halt alles so schwierig, das vorzustellen, weil es eigentlich so, das sind Skalen, die wir uns nicht mehr vorstellen können. Und da ist es dann eben auch, das sind eben diese Modelle, die dann eben auch sagen, okay, was dann am Ende des Universums passiert in einer wirklich unvorstellbaren, unendlich weit wecken Zeit und in Zeiträumen, die wir uns wirklich nicht mehr vorstellen können, was da eben passiert, dass da halt wirklich das Universum dann irgendwann zerreißt. Ja, und das ist halt auch so, okay, wie kann ich mir zerreißen vorstellen? Und das geht dann so weit, dass wirklich die Atome, Atomkerne zerreißen, dass das alles gar nicht mehr gibt. Und das sind halt alles diese, ja, das geht so wirklich so weit, ja, und das, ja, wissen wir so nicht genau. Und eben auch dieses, der Rand des Universums, wohin eben das, ja, das ist halt leider, oder weiß ich nicht, halt wirklich so über unsere, glaube ich, einfach auch ein bisschen unsere Vorstellungskraft oder was wir auch erfassen können. Mhm. Also ich weiß, es ist unbefriedigend, aber...
Ich denke manchmal so über meinen eigenen Körper drüber nach, was da in mir ist und wie fragil das ist. Und das hängt, ich hoffe, da verstopft sich nicht irgendwas, weil dann falle ich tot um und mein ganzes Bewusstsein ist weg. Jetzt habe ich noch mehr Angst, weil irgendwann sogar die kleinen Atome irgendwann vielleicht explodieren. Ja, nein, sind andere Zeiträume. Dann kamen ein paar interessante Fragen zum Thema. Möchtest du mal irgendwo dahin, da draußen? Also einmal eine Frage, würdest du zum Mond fliegen? Wenn das einfach möglich wäre, was würdest du dir dort gerne anschauen? Und kombinieren möchte ich es mit der Frage, ob du gerne ins Weltall möchtest. Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht?
Okay. Ja, es ist so... Prinzipiell würde ich total gerne zum Mond fliegen. Ich liebe auch diese, also es gibt diese eine Serie For All Mankind, wo sie ja dann schon in den weiteren Staffeln den Mond, den Mars kolonialisieren, also da auch die ersten Menschen am Mars auftreffen. Und da denke ich mir, also ein Teil von mir wäre da voll gerne dabei und sagt, oh hey, sofort. Und da gibt es aber einen Teil von mir, der ein bisschen feige ist und der da eigentlich dann so, es ist sehr unbequem, das alles, ja. Und also es wäre dann auch so diese Frage, okay, jetzt auch zur Raumstation, zur ISS, wäre ja eigentlich auch ganz nett, ja. Und ich würde doch voll gerne mal hinfliegen. Ich denke mir dann immer, ja, ich werde aber nur gerne dann irgendwie so einen Tag. Und dann sagen, ja, okay, jetzt habe ich das alles gesehen, passt, ja, ich würde total gerne mal da, also es gibt auf der Raumstation, auf der internationalen Raumstation, auf der ISS, die Cupola, also das ist ja so ein ganz großes, ein Glasfenster, wo man halt wirklich auch eben auf die Erde und aufs Weltall blicken kann und das stelle ich mir ganz toll vor, also es sind ja auch Astronauten, die ja dann eben zurückkommen von der Raumstation, die im Weltall waren, die sagen ja auch, dass man einen ganz anderen Blick auf die Welt, auf die Menschen, eben da gibt es ja keine Staaten und sowas, also dass das wirklich das, ja, deine Sicht auf alles verändert und das, glaube ich, muss wirklich sehr erhaben sein, deswegen würde ich total gerne ins Weltall fliegen oder beim Mond einmal ja, kurz landen. Ja, aber man kommt dann halt nicht schnell weg und es ist unbequem und man muss auf sehr viel verzichten. Ich wäre so eine Verfechterin von Weltraumlift. Also das wäre halt etwas, das ich total cool finden würde. Also da gibt es ja auch Modelle, ja, dass man einen Lift dann hat, eben zu einer Raumstation. Und das hätte ich total super finden, wäre ich sofort dabei. Dann sage ich, ja, passt, bin ich gleich da. Und ja, aber sonst ist es, ja, man muss halt dann so, vielleicht ein Pioniergeist, dann darf man halt nicht bequem sein.
Dazu passt auch die Frage, wie beurteilst du die Bemühungen von Superreichen im Bereich des der Weltraumforschung, positiv oder negativ?
Naja, also die Superreich und Weltraumforschung, das passt, glaube ich, nicht in einen Satz, weil das ist dann halt, das ist ja keine Forschung, die machen, das ist ja eher dieser Weltraumtourismus, der da betrieben wird. Ja, es ist, für was soll das gut sein? Also das ist halt... find ich jetzt nicht okay. Also es ist halt, die Sachen, die wir machen, das ist auf der ISA, es wird ja auch Forschung betrieben und das alles, das sind ja ganz, finde ich, ganz andere Parameter, ja. Ich denke, man kann schon sagen, dass man vielleicht sagt, okay, man hat Weltraumtouristen in dem Sinne, ja, dass sie halt dann auf der ISS sind, aber dass sie dann halt auch mitarbeiten. Das heißt, dass sie halt schon eine Art von Grundausbildung vielleicht haben. Aber da jetzt so diese Ausflüge ins All, die Bezos und Co. machen, das ist halt
what for? Warum? Ich fahre ja vielleicht auch nach Spanien und mache dort keine Forschung, sondern erhole mich. Warum nicht auch dort?
Naja, ich meine, die fliegen ja ins All, ich meine, die machen ja dann nur diesen Dings, das, ich meine, das ist schlecht fürs Klima und alles, das ist einfach nur, ich finde es präpotent, also.
Sind auch vor allem Männer, die das machen, oder?
Ja, ich meine, es ist ja, letztens ist ja die Frau von Bezos ja mitgefahren und die, wie heißt sie?
Katy Perry?
Ja, genau, war ja da.
Ja. Dazu passt, was ist das Absurdeste, dass die im Rahmen der Astronomie untergekommen ist? Eine Frage von Barbara.
Barbara, naja, was ist mit absurd gemeint? Naja, oh ja, also ich weiß nicht, ob es absurd ist, aber es gibt ja schon auch immer Irrungen und Wirrungen, auch in der Wissenschaft. Ja. Also es gibt oft Sachen, wo man sagt, okay, man hat jetzt was entdeckt oder man hat die Theorie, was auch immer, ja, die sich dann als falsch herausstellt zum Beispiel. Ja. Das gibt es halt schon und ich finde da immer sehr unterhaltsam die Geschichten von Fred Hoyle, der ja auch ein Astronom ist. An und für sich hat er sehr viele, sehr gute Sachen auch gemacht. Ja, also schon ein schlauer Kopf, aber es gibt halt dann schon immer wieder so Sachen auch, das kennt man auch von Nobelpreisträgern, die dann irgendwann doch irgendwie falsch abbiegen oder dann bei Sachen mitsprechen, wo sie vielleicht nicht mitsprechen sollten mehr und dann nicht wissen, wann genug ist. Und bei Hoyle war das so ähnlich, der eben auch dann angefangen hat mit, weil ich auch gesprochen habe, dass ja das Wasser von Asteroiden kommt und so. Und er hat dann auch die Theorie aufgestellt, ja, dass eben auch die ganzen Viren und Bakterien aus dem All kommen und dass die Nasen, also jetzt so in die Richtung gewachsen sind und wir die Nasenlöcher hier unten haben, damit eben die Viren aus dem All nicht direkt in uns reinfliegen. Und ja, also er hat eben auch diese ganze Panspermie-Theorie aufgestellt, also eben, dass auch diese ganzen Mikroorganismen, alles das Leben eigentlich aus dem All kommt, auch auf die Erde. Aber es ist da halt dann wirklich sehr abgebogen in eine sehr komische Theorie. Das ist vielleicht absurd.
Dann eine Frage, was denken AstronomInnen über Astrologie?
Die böse Schwester.
Böse Schwester.
Ja, nein, gar nichts. Also das ist so, also ich meine, das heißt immer Pseudowissenschaft, aber es steckt also immer noch in was Wissenschaft drinnen. Ja, gar nichts. Also das ist so, es hat halt... Ich meine, wir haben ganz kurz am Anfang ja darüber gesprochen, dass ja eben oft also diese Mythen auch, diese Geschichten über die verschiedenen Sternbilder ja gegeben hat. Natürlich gab es dann irgendwann auch Bestrebungen, vielleicht Deutungen zu machen, ja, dass man halt das Schicksal irgendwie aus den Sternen abliest. Das hat ja Kepler zum Beispiel auch Horoskope erstellt, ja, also hat er ja auch gemacht, er hat also ganz, ganz viel sogar gemacht, ja, also gerade was so Krieger, Schlachten oder sowas betroffen hat. Und ja, weil es hat sich halt eben irgendwann getrennt. Wir haben ja auch schon besprochen, dass es ja dann Weiterentwicklungen gegeben hat. Ja, und dann hat sich das halt einfach irgendwann ja abgelöst, weil es halt ja Schwachsinn ist. Ja, und es hat halt einfach nichts damit zu tun und es ist einfach nicht haltbar. Das sind unterhaltsame Geschichten, aber ja, dem Universum sind wir egal. Warum sollte das unser Schicksal irgendwie einen Einfluss haben? Also.
Gibt auch, wenn es interessiert, eine eigene Erklärung die Weltfolge mit Florian Freistetter zur Astrologie. Da kann man das nochmal im Detail nachhören. Dann, gibt es Geräusche im Weltall? Wenn ja, wieso hört man auf der Erde nichts davon?
Das ist eine lustige Frage. Finde ich gut. Naja, es gibt ja, also Schall braucht ja, also Schallwellen, um sich auszubreiten, braucht ein Medium. Und das Medium gibt es im All nicht. Deswegen gibt es jetzt in dem Sinne, hört dich im All keiner schreien. Ich glaube, das ist ein Film. Von dem gibt es es nicht. Und ja, also das würde ich jetzt mal so sagen.
Dann die letzte Frage kommt von Sandra. Wie viel Wahrheit steckt in den ganzen Filmen, die im All spielen, zum Beispiel in Interstellar?
Ja, also bei den Filmen gibt es eben auch mal, nehmen es die Drehbuchautoren, Regisseurinnen genauer oder weniger genau mit der Wissenschaft, mit der Physik vor allem. Und Interstellar ist aber, finde ich, ein sehr guter Film, was jetzt die Wissenschaft betrifft. Es hat auch ein sehr bekannter Astrophysiker, hat da also beratend mitgewirkt, das war der Kip Thorne. Und der hat auch ein Buch dazu geschrieben, also wirklich über die Physik hinter Interstellar. Und er hat auch wirklich da wirklich sehr genau auch eruiert. Er hat auch wirklich für Christopher Nolan Modelle gemacht, sich das angeschaut und gesagt, ja, wenn du das, also er hat ihm gesagt, was er quasi machen möchte, ja, also was die, wo die Astronauten da ist oder die Leute halt hinfliegen sollen, und da haben sie das schwarze Loch, ja, und wie das ist mit dem Wurmloch und das alles, und er hat es halt versucht, ja, wirklich, also den Gesetzen der Physik und der Astrophysik da anzupassen, und haben gesagt, ja, das müsste dann so und so sein, das schaut so aus. Er hat dann auch gesagt, bei ein paar Sachen natürlich hat es ein bisschen wegen der Dramaturgie weichen müssen. Also das gibt es natürlich schon, dass man dann sagt, okay, ja, jetzt wird es ein bisschen spekulativ. Also gerade gegen Ende hin vom Film, also wer das Ende kennt, also da ist es dann natürlich schon recht spekulativ, basiert aber alles auf realen Theorien, sage ich jetzt mal so. Und das Buch ist aber wirklich sehr empfehlenswert. Und es gibt sogar, das finde ich auch sehr spannend, gerade bei Interstellar, da haben sie auch sehr viele Simulationen gemacht, Computersimulationen, und sie haben tatsächlich auf Basis von dem dann auch ein Paper geschrieben und wirklich auch quasi eine wissenschaftliche Arbeit dazu verfasst und haben da wirklich, weil sie so viel Rechenleistung auch hatten, halt dann wirklich auch gesagt, okay, das nützen wir dann gleich. Also das ist ein sehr positives Beispiel.
Mhm. Schön. Hast du sonst noch zum Abschluss einen Filmtipp für uns?
Ist jetzt vielleicht weniger jetzt in der Science Fiction, aber wirklich einer meiner Lieblingsfilme, den ich mir wirklich sehr gerne und sehr oft anschaue, ist Hidden Figures. Und also da geht es darum, quasi Space Race, und es gab ja bei den NASA in den 50er, 60er Jahren, also eigentlich beginnend schon in der Zweiten Weltkrieg, Computers waren ja Frauen damals, die ja die ganzen Berechnungen angestellt haben. Es waren vor allem schwarze Frauen, die da für die NASA gearbeitet haben, die Mathematikerinnen waren, Programmiererinnen auch, und bei Hidden Figures ist da eben exemplarisch da anhand von drei Frauen, die es auch wirklich gegeben hat, die Geschichte dargestellt, wie sie quasi da die ersten zum Mond dann, die Flüge, wie sie da halt die ganzen Tests und das alles gemacht haben. Und ich finde es wirklich sehr schön und sehr inspirierend auch, das zu sehen, wie die Frauen auch kämpfen, auch für ihre Rechte. Und finde ich das wirklich ein sehr schöner Film. Es sagen zwar auch viele, dass das eine späte Anerkennung ist, und besser spät als nie, aber es ist wirklich sehr inspirierend.
Mhm. Schön, danke schön. Ich möchte am Ende auch noch Danke zu einer Person sagen, die heute nicht da ist, die Valentina Pfadner, die bei Erklär mir die Welt mitarbeitet. Die hat den Abend organisiert, hat sich sehr darauf gefreut und liegt jetzt mit 40 Grad Fieber im Bett, weil einer der Viren von oben scheinbar sie erwischt hat. Also an dieser Stelle gute Besserung, Valentina. Ich möchte zu euch, zu Ihnen Danke sagen fürs Kommen, und danke dir, liebe Eva, fürs Erklären, und bitte nochmal um einen großen Applaus und Dankeschön.
Ja, danke. Danke für die Einladung.
Der Abend im Planetarium war richtig nice. Ich liebe es immer, wenn ich einige von euch persönlich kennenlernen kann. Meine Notizen habe ich mir wie immer in mein Notizbuch gemacht. Das stammt von unserem Partner Paper Republic, das offizielle Leder-Notizbuch zum Podcast ist. Die produzieren im 9. Bezirk in Wien und machen diese sehr schicken, zeitlosen Notizbücher, die einen durchs ganze Leben begleiten können. So, was nehme ich mir mit? Erstens, die Astronomie ist die Grundlage der modernen Wissenschaften. Sie legte das Fundament für moderne Physik, sie erschütterte das Weltbild der Kirche und legte damit die Basis für die Aufklärung, die menschliche Eigenermächtigung, damit auch für die Industrialisierung und im Prinzip für alles, was wir heute in unserer modernen Zivilisation an Wohlstand haben. Zweitens, Anomalien sind kein Problem, sondern Einladungen. Wir wissen noch immer viel nicht über die Funktionsweise des Universums. Das ist für ForscherInnen eine riesige Chance und die Quelle von ganz viel Fortschritt. So war das auch schon früher. Einstein konnte etwa erklären, was Newton nicht verstand. Eine neue Theorie löste ein altes Rätsel. Drittens, wir sind Teil eines großen Ganzen. Wenn ich in den Himmel blicke, dann werde ich immer ganz demütig. Es klingt so kitschig, aber wir sind alle Sternenstaub, alle Elemente in unserem Körper kommen aus Supernoven. Wenn wir sterben, zerfallen wir wieder in einzelne kleine Teilchen und werden Teil des Bodens. Wenn ich mir das vorstelle, dann nehme ich mich selber und die Probleme in meinem Leben ein bisschen weniger wichtig.
Hallo, ich bin Katharina, selbstständige Kommunikationsberaterin aus Wien. Und heute kommt das Outro von mir. Ich bin begeisterte Erklär mir die Welthörerin und unterstütze den Podcast nun seit etwa einem Jahr. Am liebsten höre ich ihn beim Laufen. Vor allem, als ich dieses Jahr für meinen ersten Marathon trainiert habe, haben mich die vielen spannenden Themen über viele Laufkilometer hinweg begleitet. Und das waren schließlich so einige. Eine meiner absoluten Lieblingsfolgen ist die Episode Nummer 341. Erklär mir den Journalismus mit Armin Wolf. Die fand ich so inspirierend, dass ich sie sogar als Grundlage für meinen letzten PR-Workshop hergenommen habe. Es zahlt sich also immer aus, Erklär mir die Welt zu hören. Und gerade deshalb darf ich euch an dieser Stelle diejenigen Personen vorstellen, die Folge für Folge an der Entstehung beteiligt sind. Da wäre mal die wichtige Mitarbeit von Valentina Pfattner und Thomas Peltmann, die wie immer tadellose Audio- und Videoproduktion von Andreas Fischer von Sisi Grant und auch die transparente Vermarktung von Therese Iljasch und Stefan Lasnik von Missing Link. Danke auch an alle Unternehmen, die im Podcast Werbung schalten. Ohne die gäbe es ihn nämlich nicht. Danke auch an alle Unterstützerinnen und Unterstützer, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen mit möglich machen. Ohne die gäbe es ihn nämlich schon gar nicht. Hilf auch du mit bei unserer Mission, die Welt jede Woche ein wenig mehr zu verstehen. Und unterstütze das Projekt auf erklärmir.at/support. Bis zum nächsten Mal, eure Katharina.